April, Mai, Juni, Juli bis hinein in den August 1911. Die lange Polarnacht ist für den Engländer Robert Falcon Scott eine Zeit zum Denken und zum Träumen. Immer wieder muss Scott lächeln, wenn er sich die Begeisterung seiner Landsleute in Erinnerung ruft. Als er vor über einem Jahr, am 1. Juni 1910, mit seinem Schiff Terra Nova in England aufbrach, jubelten ihm die Menschen von beiden Seiten der Themse zu. Die kleine Terra Nova war von oben bis unten mit Flaggen geschmückt und fuhr durch ein endlos scheinendes Spalier aus Kriegsschiffen. Die Mannschaften an Deck der Schiffe schrien, als wenn sie von Sinnen wären. In diesen Lärm mischten sich Sirenen und Pfeifen von vielen hunderten festlich geschmückten weiteren Schiffen. Die Luft bebte. Alle wollen seinen Erfolg. Der Gedanke an den Norweger, diesen Roald Amundsen, belastet Robert Falcon Scott kaum. Das liegt daran, dass er seit vielen Jahren nur einen Konkurrenten im Kampf um die Entdeckerkrone kennt, seinen Landsmann, den Polarfahrer Ernest Shackleton. Shackleton war 2 Jahre früher, im Januar 1909, mit einer eigenen Expedition bis auf 175 Kilometer an den Pol herangekommen. Zu Scotts Erleichterung musste Shackleton dann aufgeben und umkehren. Wenn Scott jetzt die restlichen 175 Kilometer bewältigt, dann ist er und nicht Shackleton der Sieger. Auf den Wettlauf mit Amundsen reagiert Scott gelassen.
Ich werde mich auf keinen Fall dazu verführen lassen, öffentlich meine Meinung dazu zu sagen. Eines ist mir ganz klar: Richtig und klug ist, wenn wir uns verhalten, als wäre nichts geschehen. Wir müssen weitermachen und unser Bestes tun zur Ehre des Vaterlandes, ohne Furcht und Panik.
Amundsen denkt in der Zeit der langen Dunkelheit an alles. Nur bitte nicht daran, wie seine Reise am 7. Juni 1910 begann. Bei Nacht und Nebel ist er mit seinem Schiff der Fram aufgebrochen. Um Mitternacht, unbeachtet von der Öffentlichkeit. Er hat alle Menschen in Norwegen belogen. Sogar seinen König. Er hat so getan, als plane er eine Forschungsexpedition zum Nordpol. Immerzu sprach er vom Nordpol, vom Nordpol, vom Nordpol. Nur so gelang es ihm, Geldgeber für seine extrem teure Expedition aufzutreiben. König Haakon, der 7. von Norwegen, steuerte aus seiner Privatschatulle großzügige 30.000 Kronen bei. Für eine Expedition zum Südpol hätte er keinen Pfifferling springen lassen. Es stand ja in allen Zeitungen, dass Scott dahin unterwegs war. Keiner wollte einen Wettlauf. Man sah es damals überall als eine Frage der Fairness an, dass man den Engländern den Vortritt ließ. Als die Weltöffentlichkeit im März 1911 von Amundsens Vorgehen erfährt, löst das eine Krise zwischen England und Norwegen aus. Die englische Presse tobt. Lump und Eindringling nennt sie den Norweger. Aber auch in Norwegen meinen die Menschen, dass Amundsen zu weit gegangen ist. Atemlos stürzen sich die Menschen der damaligen Zeit auf die Zeitungen, die von den beiden Polarfahrern berichten. Es geht nicht nur um Scott und Amundsen. Es geht um die Ehre ihrer Länder. Um Norwegen gegen England. England gegen Norwegen. Wer wird am Ende triumphieren? Amundsen versucht im Zwielicht der Polarnacht zu verdrängen, dass er sogar seine Mannschaft, das treue Team, mit dem er jetzt unterwegs ist, verschaukelt hat. Erst nach vielen Tagen auf hoher See, erst als er es schließlich nicht mehr verheimlichen konnte, rief er sie alle an Deck, ließ eine Karte der Antarktis am Hauptmast befestigen und sagte der überraschten Truppe:
Es gibt viele Dinge an Bord, die ihr misstrauisch oder erstaunt betrachtet habt. Was ich sagen will, ist dies. Ich habe die Absicht, nach Süden zu fahren, eine Landungsgruppe auf dem südlichen Kontinent abzusetzen und zu versuchen, den Südpol zu erreichen.
Doppelten Lohn sollte es geben, wenn sie bei ihm blieben. Geld, das Amundsen nicht hatte. Er hatte alles, was er besaß, sogar sein Haus, verpfändet. Er hatte nichts als Schulden. Die überrumpelte Mannschaft schrie Hurra, und zu Amundsens Glück verließ keiner die Fram. Helmer Hansen, Amundsens Steuermann, verstand seine begeisterte Zustimmung im Nachhinein selbst nicht mehr.
Als wir zum Nachdenken kamen, hörte man überall, warum hast du bloß Ja gesagt? Wenn du Nein gesagt hättest, hätte ich es auch getan.
Eines ist an Bord allen klar. Wenn Amundsen den Wettlauf, den er Scott aufzwingt, verliert, dann ist er für immer erledigt. Nur wenn er als strahlender Sieger heimkommt, wird man ihm seine Dreistigkeit und die vielen Täuschungsmanöver verzeihen. Amundsen hat keine schönen Träume wie Scott. Die ganze Polarnacht lang dröhnen in Amundsens Kopf Scotts Motorschlitten. Er fürchtet ihre Stärke.